Gebet, das ist das Thema. Und zum Thema Gebet habe ich eine kleine Geschichte gefunden. Eine, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber in einem Arbeitszimmer von einem Pfarrer unterhalten sich drei Geistliche miteinander über eben unser Thema, über das Thema Gebet. Und dabei geht es um die richtige oder sagen wir mal um die beste Haltung beim Gebet. Gibt es ja unterschiedliche Haltungen. Wir sehen schon im Gottesdienst. Manchmal stehen wir auf, manchmal bleiben wir sitzen. Ich habe gerade die Woche gehört, früher gab es hier in dieser Gemeinde Gebetstreffen, Gebetsstunde einmal die Woche, wo man gekniet hat. Das ist lange her. Also, die drei unterhalten sich über die richtige Haltung beim Beten. Und im Nebenzimmer ist dann auch bei offener Tür einer vom Störungsdienst von der Telekom damit beschäftigt, die Leitung wieder zusammenzubasteln. Der erste Pfarrer sagt, ich kann am besten beten, wenn ich knie. Das ist eigentlich die richtige Haltung vor Gott. Ach, sagt der zweite Pastor. Nein, ich bete am besten im Stehen und dann so mit den Händen aufgehoben. So, das zeigt so richtig meine Bedürftigkeit und das ist genau die richtige Haltung. Und der dritte sagt, ich bin anderer Meinung. Ich bete am besten, wenn ich in der Horizontalen so auf dem Boden liege. Damit wird so richtig meine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott deutlich. Und bisher war der Telekom-Mitarbeiter überwiegend mit der Leitung beschäftigt, aber er hat gut aufgepasst und an diesem Punkt, da schaltet er sich in das Gespräch ein. Er mischt sich ein und er sagt, also ich habe mal am besten gebetet, als ich mal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast hing. Ja, Not lehrt beten. Und so machen wir es ja auch überwiegend. Ich denke mal, dass sehr viel gebetet wird in unserem Land, in unserer Stadt auch. Viel mehr, als wir es denken würden. Viel mehr Leute, als wir es vermuten würden, beten. Dann und wann, und zwar hauptsächlich, wenn sie kopfunter am Telefonmast hängen. Also wenn sie in Not sind. Das ist die richtige Gebetshaltung. Aber eigentlich wissen wir ja alle, wenn das alles ist, wenn also das Gebet so der letzte Strohhalm ist, das kann nicht alles sein. Da muss doch noch mehr hinterstecken. Die Freunde von Jesus waren jedenfalls tief beeindruckt davon, wie Jesus das Gebet pflegte. Und sie haben es gespürt, da ist mehr dahinter. Da ist auch mehr als Ritual, das hat etwas. Und deswegen kommen sie schließlich zu ihm und sagen ihm, bring uns doch mal beten bei. Also das haben wir noch nicht richtig verstanden, wie du so betest. Und das macht Jesus dann auch. Die Bibel berichtet uns, dass er ihnen zuerst beibringt, was man beten kann. Nämlich das Vaterunser. Viele von uns können es auswendig. Da sind 7 Bitten zusammengefasst, wenn man nach dem Matthäus-Evangelium das auswendig gelernt hat, wie es die meisten von uns haben. Wenn man nach Lukas auswendig lernt, dann sind es nur 5 Bitten. Und er fasst alles zusammen, das ganze Gebet in dem Vaterunser. Dass Gottes Name geheiligt werden soll und dass sein Reich kommen soll und dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Nicht nur Brot, auch Schuhe, Kleidung, Wohnung, Arbeit, alles gehört dazu. Dass er uns die Schuld vergibt und dass wir nicht in Gefahr geraten, den Glauben zu verlieren. Das sollten unsere wichtigsten Gebetsanliegen sein. Das sollte der Inhalt unseres Betens sein. Aber das ist noch nicht alles, was Jesus zum Gebet zu sagen hat, denn dann kommt er auch auf das Wie des Betens zu sprechen. Da erklärt er das, wie man diese Bitten richtig vor Gott bringt und was so die richtige innere Einstellung beim Beten sein sollte. Und das steht in Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Ich lese die Verse vor, ihr lest sie mit auf der Folie. Und Jesus sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat, und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ein überraschender Schluss, aber da komme ich erst am Ende zu sprechen drauf. In diesem Bibeltext erklärt uns Jesus, wie wir beten können. Er erklärt es uns mit drei Beziehungsgeschichten. Also, beten ist Beziehungssache. Wir kennen alle Beziehungen, ganz unterschiedliche Beziehungen. Die ersten Beziehungen, die wir kennen, sind völlig unformal, ganz einfach. Mutter und Kind, heute haben wir Muttertag. Wenn sonst auch alles Mögliche Anstrengende ist im Leben, aber bei der Mutter kommt das Kind zur Ruhe. Es ist eine ganz unformale Beziehung. Und dann gibt es auch sehr formale Beziehungen. Die erste formale Beziehung, die ich erlebt habe, war die Beziehung zu meiner Lehrerin in der ersten Klasse und zu unserem Dorfschulmeister, vor dem wir einen Bückling machen mussten. Und wenn wir keinen Bückling machen gemacht haben, dann war was nicht in Ordnung. Dann gab es Ärger. Macht man heute gar nicht mehr, ne? Und später dann beim Militär, also sehr formale Beziehungen. Bis dahin, dass der Armwinkel stimmen musste beim Grüßen, sonst gab es dann auch Probleme. Aber beten hat etwas mit einer ganz unformalen Beziehung zu tun. Eine ganz unformale Beziehung. Die erste Beziehung, die uns klar macht, wie man beten soll, ist nämlich eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob ihr formale Freundschaften pflegt. Ich habe keine. Deswegen ist der erste Punkt der Predigt: Der Gott, zu dem wir beten, ist noch viel mehr als ein treuer Freund. Eigentlich sollten wir meinen, dass unsere Beziehung zu Gott sehr formal sein müsste, denn Gott ist im Himmel und er ist heilig und wir sind unten auf der Erde ganz klein und irdisch. Und das Überraschende ist, dass Jesus hier deutlich macht, es ist viel eher eine unformale Beziehung wie zu einem guten Freund, ja mehr noch als zu einem guten, treuen Freund. Jesus sagt, beim Beten, bei eurem Gespräch mit Gott soll es eigentlich so zugehen wie in einer tiefen Freundschaft. Auch wenn wir das Vaterunser beten, bleibt es eine Freundschaft und ist mehr als eine Freundschaft. Da ist ein Mann, er bekommt mitten in der Nacht Besuch. Oh Schreck. Darauf war er nicht eingestellt, spontan. Und weil man damals keine Kühlschränke hatte, hat er auch nichts zu essen im Haus. Gar nichts. Und der Freund kommt von einer langen Reise, hat Hunger mitgebracht. Was tun? Das ist wirklich eine Notlage. Wenn Gäste Hunger haben, dann ist das viel schlimmer, als wenn man selber Hunger hat. Wenn es ein bisschen knapp im Haus ist, egal. Der Gast kriegt erstmal alles. Und wenn dann noch was übrig bleibt, kann man ja selber auch ein bisschen essen. Aber nun war gar nichts da. Jetzt werdet ihr fragen, ja, was hat denn der gefrühstückt, wenn der gar nichts dabei hatte, gar nichts im Haus hatte? Damals ist man nicht zum Bäcker gegangen, sondern man hat selber gebacken. Und man hat auch nicht gleich gefrühstückt, sondern es gab zwei Mahlzeiten am Tag, Die erste Mahlzeit war so am halben Vormittag, gegen 10 Uhr. Das war also noch Zeit da, für die Hausfrau das Brot zu backen. Brot wurde in den frühen Morgenstunden gebacken und war dann um 10 Uhr fertig zum Verzehr. Bis dahin hatte man kein Brot im Haus. Brot hatte man nicht über Nacht aufbewahrt. Nur, wer kleine Kinder hatte, ganz kleine Kinder, die nicht warten konnten bis 10, die hatten Brot. Die haben es aufbewahrt über Nacht. Das Brot wurde dann in Milch getunkt und die Kleinen haben es dann gegessen. Der Freund und Nachbar hatte offensichtlich kleine Kinder. Und deswegen war die Rettung in höchster Not. So ging der Mann also zu ihm. Er hatte Brot im Haus. Niemanden würde man mitten in der Nacht noch wecken. Erst recht nicht, wenn man weiß, der hat kleine Kinder und die schlafen in der Nacht. Und wer kleine Kinder hat, der weiß, was das bedeutet, wenn die Kleinen mitten in der Nacht aufwachen, weil es an der Tür schellt. Außer wenn das ein ganz treuer Freund ist und wenn die Not wirklich sehr groß ist. 3 Brotfladen braucht er. Das ist das, was man für einen Überraschungsgast so unbedingt haben musste. Die Lage ist kompliziert. Auch wegen der Kinder, die man nicht zum Schlafen kriegt. Aber ein echter Freund besorgt ihm tatsächlich das nötige Brot. Die Situation ist gerettet. In der Lutherbibel, so wie ich es gerade eben vorgelesen habe, heißt es, dass er wegen seines unverschämten Drängens nachgegeben hat, der Freund. Man kann es aber auch so übersetzen, dass es heißt, damit er sich am nächsten Tag nicht schämen muss, weil er ein schlechter Freund ist. Das ist ein Unterschied. Weil nämlich er seinen besten Freund nicht geholfen hat. Also, wenn stadtbekannt wird, der hilft ihm noch nicht mal mit Brot aus, das ist aber ein schlechter Freund. Es ist Ehrensache, dass man seinem besten Freund hilft, egal in welcher Not. Es ist Ehrensache für Gott, dass er uns hilft, egal in welcher Not. Wenn man das nicht macht, dann müsste man sich wirklich schämen. Freunde lassen einen in der Not nicht hängen, egal was passiert. Und jetzt sagt Jesus, so funktioniert Beten. Für Gott ist es eine Ehre. Er legt seine Ehre da rein, uns zu helfen. Ein solcher Freund will Gott für euch sein. Gott ist kein fernes Wesen, kein unnahbares Wesen, obwohl er heilig ist. Ist er nicht fern, nicht unnahbar. Es ist nicht nötig, wegen verloren gegangener Sachen den heiligen Antonius anzurufen, als ob Gott keine Sprechstunde hätte. Und wenn es mitten in der Nacht ist, ihr dürft zu Gott kommen. Mir sagte mal ein Christ, ach, mit dem Beten und regelmäßig und so, das ist nicht so wichtig. Es gibt Tage, da bete ich eigentlich überhaupt nicht. Das fand ich schade. Eigentlich fand ich sogar katastrophal, muss ich sagen. Denn Gebet ist Beziehungssache. Für Beziehungen muss man was tun. Keiner würde doch tageweise mit seinem Ehepartner oder mit seinen Kindern so umgehen. Mit seinen Familienangehörigen das Essen einnehmen und dabei einfach nur das Essen so in sich reinmampfen und kein Wort sagen. Er ist euer bester Freund. Und er bittet geradezu darum, ihn zu belästigen. Manche können nicht beten, wie sie meinen, weil sie in Sünde verstrickt sind, weil es in ihrem Leben nicht rund läuft, weil sie Probleme, zahlreiche Probleme haben. Und anstatt das Gott zu bringen, ziehen sie sich zurück aus dem Gebet. Vielleicht auch aus der Gemeinde. Komm nicht mehr. Ja, ist denn Gemeinde nur was für sonnige Stunden? Ist denn das Gebet nur was, wenn bei mir alles rund läuft? Zumindest nicht so unrund, dass es rumpelt. Gott ist für alle Zeiten da. Denn das macht ja gerade die Freundschaft aus, dass man sich total und in jeder Lage aufeinander verlassen kann. Es ist eine unformale Beziehung. Gerade die Woche habe ich einen Radiobeitrag gehört über das Scheitern. Da ging es um das Scheitern. Kennen wir alle Scheitern, wie Scheitern ist? Man wundert sich, wo kommt das Wort her? Das kommt aus der Marine, aus der Seefahrt. Wenn ein Schiff auf Grund läuft, auf so ein Riff, dann verwandelt es sich in Scheite. Es scheitert. Und so ist unser Leben manchmal. Ein stolzes Lebensschiff und es läuft auf dem Riff und dann, bong, ist da nur noch ein Haufen Scheite. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist ein Tabuthema. Mit wem kann ich darüber reden? Manche Freundschaften sind so, dass man sich dann zurückzieht. Hoffentlich bei euch nicht. Bei manchen ist die Beziehung zu Gott so, dass sie sich dann aus dieser Beziehung zurückziehen, wenn sie scheitern. Hoffentlich bei euch nicht. Wenn er für mich nur so ein ferner Herrscher ist, so ein himmlischer Dorfschulmeister, dann werde ich auch nur ab und zu mit besonderen Anliegen zu ihm kommen. Wenn er für mich einer ist, der sich nicht für mich interessiert und auch nicht für mein Scheitern, wenn ich Probleme und Niederlagen habe, dann bin ich nur bei ihm, wenn es halbwegs rund läuft. Und sonst nicht. Aber Gott will unser bester Freund sein. Und das heißt, es ist kein Gebetsanliegen zu beschämend, als dass er es nicht hören würde. Es gibt nichts Peinliches, dass wir nicht zu Gott kommen könnten. Echte Freunde können sich gegenseitig um alles bitten. Jesus sagt, mindestens genauso kann es zwischen Gott und dir sein. Jesus macht uns Mut, Vertrauen wieder zu Gott zu fassen. Und er tut es auch noch mit einem zweiten Bild, an der zweiten Beziehungsgeschichte. Der kleine Mann, die kleine Frau in Gottes Ohr sein. Die Beziehung hätte er gern. Dass wir der kleine Mann in seinem Ohr sind. Oder die kleine Frau in seinem Ohr. Eine ganz besondere Beziehung. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Bitten ist erstmal was Einmaliges. Wir hören die Steigerung. Bitten, suchen, anklopfen. Einmalig, mehrmalig, ein richtiger Prozess. Suchen ist schon was, wo man dranbleibt. Manchmal muss man ganz schön lange dranbleiben. Wie lange kann man nach einem verlorenen Portemonnaie oder einem Schlüsselbund nach Papieren suchen? Nach irgendeiner Rechnung, die dringend überwiesen werden muss, aber die in irgendeinem Stapel verschütt gegangen ist. Alles wird umgedreht. Man hört nicht auf, bis man es gefunden hat. Und wenn eine Bitte nicht gleich Erfolg hat, macht nichts. Bleibt dran. Gott antwortet. Ja, gute Vorbilder. Ich denke da so an den Paulus. Der hatte wahrscheinlich ein gesundheitliches Problem. Er beschreibt es in dem zweiten Brief an die Korinther, der uns überliefert worden ist. In seinem 12. Kapitel schreibt er, ich hatte einen Pfahl im Fleisch. Also nicht echten Pfahl im Fleisch, das ist ein bildhafter Ausdruck. Man kann spekulieren, was genau es war. Ich denke mir, vielleicht war es eine Krankheit. Und er hat gebetet. Er hat nicht nur einmal gebetet, er hat dreimal gebetet, wie er es beschreibt. Und nach dem dritten Mal antwortet Gott. Und er sagt zu ihm, ich sag's mal so in Umgangssprache, sei zufrieden mit der Gnade, die ich dir gebe. Denn in deiner Schwachheit kommt meine Kraft so richtig zur Geltung. Er hat Gott immer wieder gebeten. Er hat gesucht. Er hat angeklopft. Und so möchte ich es auch sagen. Bitte Gott immer wieder. Renn ihm nach, klopf bei ihm an, sei der kleine Mann in seinem Ohr. Denk nie, ich will ja Gott nicht auf die Nerven gehen mit dem, was ich da so habe. Manchmal fragt man sich, warum soll ich denn eigentlich beten? Wer ist denn Gott? Gott ist doch allwissend und dann weiß er doch auch, was mir fehlt, was ich brauche. Kann ich mir doch eigentlich sparen, ihm zu sagen, mir fehlt das und das, schenk mir bitte das und das. Wenn er sowieso schon weiß, was ich nötig habe. Aber wenn das so wäre, dass ich nicht beten bräuchte, wenn alles so automatisch käme, ein Gedanke und zack. Ungefähr so wie die Luft zum Atmen, da bete ich auch nicht drum. Die kommt ganz automatisch. Oder das Wasser zum Trinken. Dann könnte es sein, dass ich es verachte. Und dann könnte es auch sein, dass ich den Geber nicht mehr sehe. Es soll einen Wert haben. wonach man sucht, das ist offensichtlich etwas wert. Oh, die Rechnung, die ich nach halbstündiger Suche gefunden habe, oh, die ist wertvoll. Wahnsinn, die möchte ich nicht weggeben wieder. Es bekommt seinen Wert durch die Suche. Wenn Gott uns in diesem Bibelwort so viel Mut macht, ihm in den Ohren zu liegen, dann wird es wohl nicht falsch sein, so zu beten. Und darin werden wir dann auch merken, dass sich unsere Beziehung zu Gott vertieft. Das dritte Bild. Das Bild des Kindes. Der Gott, zu dem wir beten, ist noch viel mehr als ein liebevoller Vater. Ich verrichte ein Gebet, gibt es so einen Satz. Oder ich spreche ein Gebet. Ich spreche nicht ein Gebet. Ich verrichte kein Gebet. Ich verrichte ja auch keine Bitte an meine Mutter oder an meinen Vater. Das wäre eine ganz komische Ausdrucksweise. Es ist eine Beziehung. Wir können beten, wie Kinder mit ihrem Vater reden. Kinder, wie machen die das? Die bitten normalerweise völlig unbefangen. Die überlegen sich nicht vorher, ja, was macht jetzt Sinn und wie muss ich den Tonfall einbauen und so. Die beten, wie sie gerade Lust haben. Und sie erleben, wie nicht alle ihre Bitten erhört werden. Aber es ist ja auch klar, dass Gott nie was geben würde, was gefährlich ist. Der Bibeltext macht das ja deutlich. Gott ist keiner, der Skorpione oder Schlangen gibt. Schlangen und Skorpione anstatt was zu essen, schrecklich. Alle gute Gabe kommt von oben. Von oben kommen keine schlechten Gaben, kommen nur gute Gaben. Also aus dem Himmel, also von Gott. In uns Menschen, da steckt zwar schon ganz schön viel Böses, Vermischtes, und unsere Bitten sind manchmal davon gekennzeichnet. Die sind nicht immer gut, unsere Bitten. Sie sind davon gekennzeichnet, dass uns der große Überblick abgibt. Aus dem Bauch heraus entscheiden wir uns, Gott, um etwas zu bitten. Wenn ich mir die Bitten meiner Kinder angucke, sind nicht immer gut. Wenn ich alle Bitten erhören würde, dann wäre es so, als ob ich ihnen manchmal so einen kleinen Skorpion geben würde. Oder eine Schlange. Und das mache ich nicht. Wenn schon ein Vater sein eigenes Kind keinen Skorpion oder eine Kreuzotter zum Spielen gibt, das wäre undenkbar. Dann, ja. Jesus sagt, deswegen vergleiche ich euer Verhältnis zu Gott mit Kindschaft. Genau deswegen. Gott gibt nichts Schlechtes. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass Gott euch irgendwie was Böses antut. Dass aus eurem Beten was ganz Blödes rauskommt, wo ihr am Ende sagt, oh, jetzt habe ich ganz das Verkehrte. Es gibt so Geschichten, wo einer Wünsche frei hat, ein Märchen mit einer Fee, und er wünscht sich dann ganz was Dummes. Und er kriegt auch noch das Dumme. Und am Ende ärgert er sich und er hat das Nachsehen. Das kann bei Gott nicht passieren. Wenn du etwas haben möchtest, dann sag es Gott ruhig. Es ist seine Sache zu entscheiden, ob es etwas Gutes ist oder was Schlechtes. Etwas, was dir schadet oder was dir gut tut. Und was auch dem Großen und Ganzen gut tut. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen beim Beten, außer man lässt es beten. Vielleicht bekommen wir nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Aber Gott ist gut. Er ist so gut, wie ein liebevoller Vater zu seinem Kind gut ist. Angst und Misstrauen sind beim Beten völlig unangebracht. Ja, aber man möchte ja schon gerne wissen, um was soll man jetzt beten? Was hat gute Aussicht auf Erfolg, nicht? Also die Frage entsteht, für welche Gebetsanliegen ist die Erhörung garantiert? Jesus beantwortet auch diese Frage und er macht das in Vers 13 ganz konkret. Ihr seid sicher sehr überrascht gewesen bei Vers 13, bin ich mir ganz sicher. Wenn nun ihr, so sagt Jesus, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Boah, ganz neues Thema, Heiliger Geist, bisher war vom Brot die Rede, von so irdischen Dingen. Das ist also die garantierte Gebetserhörung, der Heilige Geist. Da können wir drum bitten. Das ist für viele jetzt so am Schluss ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir aber mehr bei versprochen. Also ich kann noch so viel beten, dass mir ein Haus vererbt wird zum Beispiel. Ich wünsche mir ein Haus so. Ich wünsche mir, dass mir ein Haus vererbt wird. Herr, schenk doch, dass irgendjemand mir ein Haus vererbt. aber ich habe keine Garantie, ob das Beten irgendwas nützt. Ich kann es nicht sagen, ich kann es aber probieren, aber ich kann nicht garantieren. Die einzige Garantie, die ich habe, ist, dass ich den Heiligen Geist bekomme, wenn ich darum bitte. Enttäuschung? Vielleicht eine heilsame Enttäuschung. Es gibt heilsame Enttäuschungen. Als ging es in diesem Leben um Besitz und Gelingen und Freundschaft, darum, dass ich nicht scheitere. Darum geht es aber gar nicht in meinem Leben. Besitz und Gelingen und Gesundheit können Skorpione und Schlangen sein. Können, müssen aber nicht. Können. Es können alles sehr schöne Dinge sein, aber es kann auch Unkraut sein und Dornen, die Gottes Reden in meinem Leben ersticken. Dann möchte ich es nicht haben. Nein, es geht um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott selber. Gott schenkt sich am liebsten selber. Und wer die Gemeinschaft mit ihm persönlich haben will, der bekommt sie auch. Garantiert. Hast du schon den Heiligen Geist? Wenn nein, wie wäre das, wenn du den, der dein Vater sein will, darum bittest? Mach's doch. Anders kannst du diesen Geist nicht bekommen. Wenn du den Heiligen Geist schon hast, meinst du, dass du nicht mehr darum bitten sollst? Ja, nein, auch dann kannst du ihn darum bitten. Es ist ein Unterschied, ob einer den Heiligen Geist hat. Ich bin mir ziemlich sicher, allermeisten hier haben den Heiligen Geist. Oder ob dieser Heilige Geist die Räume meines Herzens ganz ausfüllt. Vielleicht steht der Heilige Geist im Vorzimmer. Ist aber nicht in der Küche, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Vorratskammer, wo überall in meinem Lebenshaus. Er möchte überall rein. Ich stelle mir vor, dass mein menschliches Herz wie ein Acker ist. Ich habe darüber gepredigt, über diesen Ackerboden, vor ganz kurzer Zeit. Ein Acker, und der Acker ist nicht dafür da, dass man da Reichtümer aufstapelt auf so einem Acker. Dafür ist er nicht da. Der Acker ist dafür da, dass er gute Früchte hervorbringt. Und darum geht's im Leben. Um die Frucht einer gelebten Beziehung zu Gott, dem Vater. Um die Frucht, dass ich dem der Nächste sein kann, der gerade in Not ist. Um die Frucht, dass ich Worte von Gott sagen kann, wo es finster ist. Um die Frucht, dass sich meine Person heilend auf Beziehungen auswirkt. Um die Frucht des Dienstes an der Gemeinde Gottes. Das sind Früchte. Darum ist der Acker da. Und da muss aber was passieren, damit der Acker das hervorbringt. Da muss Same da sein. Gut, der Same ist Gottes Wort, haben wir gehört. Gottes Wort kommt und wächst und geht auf und bringt dann irgendwann diese Früchte alle hervor. Aber alleine können diese gesagten Worte nichts ausrichten. Solange der Acker voller Steine ist und solange der ständig verunkrautet, da fehlt noch der Heilige Geist. Der hat da gerade noch gefehlt. Da, wo um den Heiligen Geist gebetet wird, da kommt er. Und da bereitet er den Boden des Herzens, dass ein guter Boden, ein guter, ein fruchtbarer Acker daraus wird. Worte von Gott gehen aus, bringen gute Frucht. Die Bitte um den Heiligen Geist ist die Bitte um Gottes Gegenwart in meinem Leben. Und die ist wirklich das, was ich am allernötigsten brauche. Jesus fasst dieser Bitte um den Heiligen Geist nochmal den Inhalt unseres Betens zusammen, das Vater unser, das er gerade vorher den Jüngern beigebracht hat. Weil im Vater unser erbittet einer eigentlich nichts anderes, als dass Gott da ist in seinem Leben, dass er als der Heilende da ist, der alles wieder richtig macht. Also Gebet ist Beziehungssache. Gebet ist nicht etwas, was man verrichtet. Und Jesus drückt es in drei Bildern aus. Und ich würde mir wünschen, dass wir das so verinnerlichen könnten, dass wir es so auch pflegen könnten, dass Gott uns ein mehr noch als ein richtig treuer Freund sein möchte. Und dass Gott es auch gar nicht schlecht finden würde, wenn wir der kleine Mann oder die kleine Frau in seinem Ohr wären. Und von ganzem Herzen wünscht er sich, dass er unser Vater ist. dass wir sein vertrauensvolles Kind sein dürfen. Amen.